finde diesen kurzen Text aus dem Johannesevangelium etwas sperrig. Und ich erlebe Jesus relativ oft als unangenehm, also unangenehm in dem Sinne, dass er unangenehm herausfordernd ist oder unangenehm unvereinbar mit dem, was ich bequem finde oder wahrhaben möchte. Aber eigentlich selten als sperrig. Er ist sonst knackiger, finde ich. Fast so, als würde ihm in dieser Situation eine konsequente Argumentation irgendwie schwer fallen. Oder als wäre es ihm bewusst, es handelt sich in dem, was er verhandelt, um etwas Abstraktes, etwas, was so ein bisschen theologisch daherkommt und auf keinen Fall einen von diesen griffigen Bildern aus einer Alltagssituation. Es ist fast so, als würde er und würde der Autor des Johannesevangeliums sich hier ein bisschen in Sprache verheddern. Er nehme keine Ehre von Menschen, sagt er, aber er wirkt fast gekränkt, dass wir ihn nicht annehmen würden. Mose wird als Ankläger abgestempelt, aber alles, was Mose geschrieben hat, sagt Jesus, hat er über mich geschrieben. Also nach der Grundthese zerfasert es etwas und ist schwer zu folgen, finde ich. Aber die Grundthese, die hat es in sich. Ihr sucht das ewige Leben in den Schriften, wo es nicht ist, anstatt zu mir zu kommen. Im Grunde genommen ist diese vielleicht etwas schwer zu knackende Rede von Jesus eine Warnung. Und zwar eine Warnung vor einem religiösen Fehler, den wir alle immer mal wieder machen. Wir verwechseln die Wahrheit an sich mit etwas, was nur eine Abschrift davon ist. Fast als würde man vom Shopping zurückkommen und stolz präsentieren, das, was man gekauft hat, die Quittung. Und die Quittung mag das beste Zeugnis davon sein, dass uns geblieben ist. Aber es bleibt dabei, dass die Quittung nicht die Wahrheit ist und die Bibel nicht das Wort Gottes ist, sondern Jesus ist das Wort Gottes, steht so in der Bibel. Das klingt zunächst vielleicht ein bisschen paradox. Wenn nicht die Bibel der Weg ist zu dem, was wir Christen ewiges Leben nennen, sondern Jesus, aber die Bibel die einzige Quelle ist, aus dem wir von Jesus wissen, dann landen wir nicht doch genau wieder dort. Hier, also in der Bibel, ist das Wort Gottes. Ja, also jein, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, aber das Wort Gottes ist mit drin. Dieses Buch der Bücher will auf eine bestimmte Art und Weise verstanden werden, nämlich wie es auf das Wort Gottes zeigt. Was in der Bibel dem Wort dient, drängt sich auf und wird behalten. Und alles andere in der Bibel, alles, was dem Wort Gottes nicht dient, lasse ich fallen. Manchmal sanft und manchmal wie eine Bowlingkugel. Das ist, ja, zunächst, ich weiß, ein rein theologischer Punkt. Prinzipien der Bibelauslegung für den Diskussionsabend in der Gemeinde oder für das Streitgespräch in der Küche auf einer Party, sofern ihr nicht auf bessere Partys seid als ich. Aber im darüber Murmeln weitet dieser Punkt sich aus. Wenn nicht das Gesagte und Aufgeschriebene das Wort Gottes ist, sondern der lebendige Mensch dahinter, dann reicht es auch nicht mehr, die richtigen Worte zu finden. Und in dieser unserer Zeit ist der Irrglaube schon verbreitet. Man muss nur das Richtige sagen und schon wird die Welt eine andere und bessere. Sprich nur ein Wort, sagt der Hauptmann zu Jesus, und mein Knecht wird geheilt, in Matthäus 8. Und mein Gefühl sagt mir, es reicht vielleicht, wenn Jesus ein Wort spricht. Aber wir Normalsterbliche müssen vielleicht ein bisschen mehr tun. Wenn ich die Rede von Jesus hier im Johannesevangelium höre, wird mir schmerzhaft bewusst, zum Beispiel, dass wir die Geschlechtergerechtigkeit in sprachlichen Formen und Pronomen suchen. Dass wir die Heilung der langen Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der Kirche in Statements und in Dialogforen suchen. Wir suchen immer akademischer klingende Umschiffungen in unserem Umgang mit Migrationsgeschichte oder Behinderung und nennen schon diese sprachlichen Formulierungen Gleichberechtigung. Und wenn wir sehen, dass unser Land untätig bleibt oder gar mithilft, wenn andere Länder Völkerrecht und Menschenrechte grob verletzen, dann suchen wir unseren sicheren Weg dadurch mit vorsichtigen rhetorischen Gratwanderungen, so wie meine jetzt. Und wir erleben bloße Gegenrede oder bloße Kritik und nennen das dann Angriff. Und in den allerschlimmsten Fällen haben wir als Gesellschaft gelernt, das Richtige zu sagen, während wir falsch handeln. Wir haben gelernt, zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen, statt von Asylanten, von geflüchteten Menschen oder Menschen mit Migrationsgeschichte zu sprechen und schieben sie trotzdem heulend aus Klassenzimmern ab. Und für mich drängt sich dabei die Frage auf, bemühen wir uns als einzelne Menschen, als Kirche, als Gesellschaft, um eine gerechte Sprache, weil wir eine gerechte Welt wollen, auch wenn wir vielleicht dabei etwas verlieren werden? Oder bemühen wir uns um ewiges Leben in der Schrift, in der Sprache, weil wir dazugehören wollen, weil wir als gut gelten wollen? Geht es uns vielleicht, wie uns Jesus in dem Text vorhält, in erster Linie um Ehre unter unseresgleichen? Ich will hier richtig verstanden werden. Ich bin ein großer Verfechter der gerechten Sprache, gar des höflichen Tons. Aber diese Dinge werden uns nicht retten. Das ewige Leben steckt nicht in der Schrift. Es steckt im Logos, im Inbegriff Gottes, der Mensch wurde und unter uns wohnte und uns mehr von Gottes Liebe und Gerechtigkeit zeigte, als wir ertragen konnten. Genauso wenig steckt Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit in unseren christlichen Überzeugungen, wenn diese nicht auf die Offenbarung durch Jesus zeigen. Und die Gerechtigkeit, die er uns offenbarte, die wird zur Wirklichkeit nicht, wenn Frauen oder Transmenschen oder Ausländer oder nicht weiße Deutsche bloß erwähnt oder repräsentiert werden, sondern wenn auch diese Menschen Macht innehaben und ausüben dürfen. Wir werden die uns versprochene Heilung nach der Schande des sexuellen Missbrauchs in dieser Kirche erst dann finden, wenn die Strukturen zerschlagen werden, die es möglich machen. Und zwar gemeinsam zerschlagen von Opfern und von Amtsträgern. Und wenn es uns so wichtig ist, als gut zu gelten, als gutes Land zu gelten, dann wird uns das zuteil, indem wir den Ansprüchen unseres eigenen Grundgesetzes gerecht werden. Ansprüche an materielle Menschenwürde, an Fürsorge, an faire Vermögensverteilung, Mitbestimmung und Besonnenheit im Angesicht von Kritik. Denn die Kräfte dieser Welt, die von der Liebe Jesu nichts wissen wollen, weil diese Liebe anstrengend und ressourcenintensiv und unbequem ist, weil ihre Macht an der Liebe Jesu verloren gehen würde, die sind uns in dem Verhältnis Sprache und Handlung weit überlegen. Die Herrscher der Völker, die ihre Macht missbrauchen, Markus 10, sagen direkt und aus dem Bauch, was sie vorhaben, und sie setzen es auch um. Ehrlichkeit ist eine fahle Tugend an manchen Stellen. Und die Frage ist, können wir das von uns auch behaupten? Im Anfang war das Wort ja, aber Wörter sind leider nur ein Anfang. Ein notwendiger Anfang, um zu begreifen, und sicherlich kein machtloser Anfang, sonst würden Worte keinen Backlash dauernd hervorrufen. Aber sie sind eben nur ein Anfang. Und mehr als Worte kann ich von einer Kanzel eh nicht anbieten. Aber das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ging hinaus und veränderte die Welt durch Essen und Trost und Wundversorgung und Tempelreinigung und unter Einsatz des eigenen Lebens. Und das Wort wohnt nicht in einem Buch, nicht bei Johannes und nicht bei Matthäus und schon gar nicht bei Paulus oder Mose. Wo denn? Wenn ihr das Wort sucht und ich hier stehe und schon so genau weiß, wo es nicht ist, wo finde ich es? Ich zitiere Mose. Oder zumindest das fünfte Buch, das seinen Namen trägt. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebe, ist nicht zu schwer für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, sodass du sagen müsstest, wer steigt für uns in den Himmel hinauf und holt es uns und verkündet es uns, damit wir danach handeln können. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, sodass du sagen müsstest, wer fährt für uns über das Meer und holt es uns und verkündet es uns, damit wir danach handeln können. Sondern nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du danach handeln kannst. Amen.